aus Faggots and Their Friends Between the Revolutions von Larry Mitchell und Ned Astor hier auf Radio Lora 97,5 MHz. Es ist halb Manifest, halb Märchen und ganz schwules und queeres Counter-Narrative, also eine Gegengeschichte. Faggots and Their Friends Between the Revolutions hat Larry Mitchell geschrieben und Ned Astor hat die wunderschönen Illustrationen dazu gezeichnet. In Gedenken an die widerständigen und kämpferischen Stonewall Riots vom 28. Juni bis zum 3. Juli, die 1969 in New York stattgefunden haben, lesen wir kollektiv aus dem Buch vor und lassen die fabulös märchenhaften Geschichten von den Faggots und ihren FreundInnen wieder aufleben. Die Fragmente sind ausgewählt nach Lust und Liebe, es gibt also keine Struktur. Und es ist wie gesagt ein kollektives und auch noch offenes Projekt, also to be continued. Wir haben auch noch lange nicht alle Fragmente vom Buch gelesen und gedeckt, also haut uns an, wenn ihr auch noch gerne eine Passage vorlesen möchtet und dazu beitragen mögt. Und noch ein Hinweis zur Sprache, das Buch ist auf Englisch geschrieben, deshalb wird auch dieses Vorleseformat auf Englisch sein und es wird keine Übersetzung geben, leider. Jetzt viel Freude.
Seite 17. Some of the faggots are trashy. In fact, with the inspiration of the outcast women, the faggots developed trashy into a high form of disruptive behavior. When the men talk about the freedom of work and dirtiness of sex, the trashiest faggots move fast to the nearest public place where danger from the men is always present, and proceed to spend endless amounts of time having glorious sexual pleasure. The men will do anything as long as they don't enjoy it or talk about it. The trashiest faggots love who they do and talk of it often.
Seite 42. The men believe that activity results from frustration and frustration results from never being able to get what you want. The perpetual out of reach. The men frantically scurry about with great schemes and much noise to try and reach the out of reach. Each tries to be first or richest or strongest or most potent. Each compares himself to the others and each is always inadequate. Less than first, not yet rich enough or strong enough or potent enough. None of this leads to happiness. But then the men do not look approvingly at happiness. None of this leads to contentment, but then the men care nothing for contentment. They fill their heads with inflated notions of total control and empire and strength and sexual conquest. They fill their bodies with meat and drugs and dirty air. And they rush about in a frenzy, making messes and ugliness and fear everywhere. And when they tire, they sit with each other and lament and blabber how little they are appreciated and how hard they try and how nothing ever works out quite as they plan. Ha, ha, ha.
I love it. Seite 38. Women wisdom. The strong women told the faggots that the more you share, the less you need. At first, the faggots thought the strong women were being either obtuse or utopian, but as they began to share their clothes and their secrets and their magic potions and their spaces and their incantations. What?
Okay.
Yes. But as they began to share their clothes and their secrets and their magic potions and their spaces and their incantations and their animals and their books and their visions and their food, they learned slowly that the more they shared with each other, the more there was that could be shared and the less any one faggot needed. The more that goes around, the more you get back.
Seite 40. Ich habe diese Stelle gewählt, weil sie über mein Bett hängt. Und auch, ich mag auch die Illustration dazu. Also ich finde allgemein die Illustration sehr schön. Genau. In Ramrod, the only way to tell the sane from the insane is by who has the keys. The sane have the keys, the insane do not. The sane have the keys that lock doors to keep the insane insane. Those with the keys guard their keys carefully. The faggots, to mock and undermine normal reality, elaborate on the wearing of keys. One day all the faggots appear with keys. Keys on long chains and on short chains. Keys on the right side and keys on the left. Keys on the cock and keys out the ass. Keys on the tits and keys under the arms. Keys to proclaim sanity by those who the man see as insane.
Seite 71.
Also ich lese Seite 70.
Seite 40.
Which is leave it uncommented.
Revolutionäres Vorlesen. Wir lesen aus Faggots and Their Friends Between the Revolutions.
Where danger from the man is always present. And proceeded to spend endless amounts of time in glorious sexual pleasure.
In widerständigem Gedenken an die Stonewall Riots vom 28. Juni bis zum 3. Juli auf 97,5 MHz. Welcome, welcome zur 5. Folge Revolutionäres Vorlesen. Aus Faggots and Their Friends Between the Revolutions von Larry Mitchell und Ned Astor hier auf Radio Lora 97,5 MHz. Es ist halb Manifest, halb Märchen und ganz schwules und queeres Counter-Narrative, also eine Gegengeschichte. Faggots and Their Friends Between the Revolutions hat Larry Mitchell geschrieben und Ned Astor hat die wunderschönen Illustrationen dazu gezeichnet. In Gedenken an die widerständigen und kämpferischen Stonewall Riots vom 28. Juni bis zum 3. Juli, die 1969 in New York stattgefunden haben, lesen wir kollektiv aus dem Buch vor und lassen die fabulös märchenhaften Geschichten von den Faggots und ihren FreundInnen wieder aufleben. Die Fragmente sind ausgewählt nach Lust und Liebe, es gibt also keine Struktur. Und es ist wie gesagt ein kollektives und auch noch offenes Projekt, also to be continued. Wir haben auch noch lange nicht alle Fragmente vom Buch gelesen und gedeckt, also haut uns an, wenn ihr auch noch gerne eine Passage vorlesen möchtet und dazu beitragen mögt. Und noch ein Hinweis zur Sprache, das Buch ist auf Englisch geschrieben, deshalb wird auch dieses Vorleseformat auf Englisch sein und es wird keine Übersetzung geben, leider. Jetzt viel Freude.
Ich lese vor aus Seite 67, weil ich Administration hasse. The men love papers. They love to sign them, file them and move them around. They believe that certain papers are sacred and display them. They buy papers from each other and they lock papers up. They store them in huge underground hiding places so other men who are their enemies cannot have them. They make women sit endlessly in airless, tall buildings, making new papers for them to write on and then send to other men to write on. And if enough men who the men think are important men sign a paper, it becomes either famous and is put on guarded display, or it becomes important and is hidden away and gossiped and speculated about endlessly. All the men accumulate paper. But if a man can accumulate enough of the correct papers, he can become powerful. Then he hires other men to watch over his correct papers. Most men never get hold of many correct papers. Still, they hoard and protect the papers they do have, hoping the market will change. The fairies use their papers to start fires and to wrap up the trees in the winter. The faggots throw their papers away every spring when they clean out the winter tribal odors. The queens use the papers to wipe their asses with.
Einfach jetzt ganz Intro. Okay, ich lese es jetzt einfach mal vor. Okay. The faggots have the routines of community and the rhythms of the streets to live by. Visiting, lunches at small cafes, late day tea, walks, accidental encounters, organizing, issuing manifestos, putting on plays, changing lovers, shifting alliances and living arrangements, and gossip, endless gossip. They share shifting notions about the man and power and how to take it away from them. They find routines in their collective lives and turn them into rituals. They created the ritual of brief encounter, the ritual of dying love, and the ritual of outrageousness. They live in a world invisible to the men.
Okay, folgende Aufnahme ist die Geschichte von Moonbeam, und das ist auf Seite 71. Moonbeam is one of the faggots. Moonbeam loves those whom the rejected have rejected. He learns most from those who have lost all that the shabby world has to offer. He searches for those who have lost the respect of all others but have kept their own self-respect. One day, he met Eva Destruction, a queen who had lost his energy for splendor and his desire for comfort. He wore garbage and dirt to blend in with the streets, and in the midst of the filth shone his eyes. When Moonbeam saw Eva's eyes, he relaxed and began to weep. He knew he had found one who could teach what he had to know. With Eva, he learned that he could break all the man's rules. With Eva, he learned how to break the most fundamental of the man's rules. With Eva, he became a complete non-man. He no longer looked like a man, or talked like a man, or acted like a man, or felt like a man. Moonbeam was happy.
Okay, Seite 104. Ich denke, ich habe diese Passage ausgewählt, weil Faggots and Their Friends Between Revolutions nicht nur Fabelgeschichte ist, sondern auch ein Handbook, um sich zu organisieren in gewissem Maße. Und ich finde, diese Seite 104 ist ein Beispiel dafür. Okay. Action fears against the man. One warm and rainy night, the faggots and their friends were gathered in one of their favorite cellars, dancing and stroking each other gently. Suddenly, the men armed with categories in their minds and guns in their hands appeared at the door. The faggots, true to their training for survival, scrambled out the back windows, up into the alley and out into the anonymous night. The queens, unable to scram in their gold, lame and tired of just surviving, stayed. They waited until boldness and fear made them resourceful. Then, armed with their handbags and their high heels, they let out a collective shriek, heard round the world, and charged the men. The sound, one never heard before, unnerved the men long enough for the queens to get out onto the street. And once on the streets, their turf mayhem broke out. The word went out, and from all over the devastated city, queens moved onto the streets, armed to shout and fight. The faggots, seeing smoke, cautiously came out of hiding and joyously caught hardly believe what they saw. Elegant, fiery, exorbitant. Oh fuck, ich glaube, ich muss nochmal.
Ja.
Oder soll ich. Kannst du den letzten Teil rauslöschen? The faggots, seeing smoke, cautiously came out of hiding and joyously could hardly believe what they saw. Elegant, fiery, exuberant queens were tearing up the street, building barricades, delivering insults, daring the men. So they joined the queens, and for 3 days and three nights, the queens and their friends told the men, in every way they knew, how to fuck off.
Breakdown. 10 years in a lockdown. Now I'm looking at lakes now. I dry my tears with old rags and lyrics. Not trying to hear it. Stop messing with my spirit.
I'm so alone, 6 years old in the dark, broken heart. Here we go, now you know I'm a star, I'm a star, I'm a star.
Vom 15. Juli bis zum 18. August ist das LoRa in der Sommerpause. In der letzten Woche von der Sommerpause hört ihr das Endlos Sounds. 120 Stunden Live-Musik aus verschiedenen Orten in Zürich und natürlich auch immer auf 97,5 MHz. Bis dann spielen wir euch die besten Sendungen vom letzten Jahr.
Tauchen wir ein ins Archiv.
36 Grad und es wird noch heißer.
Vom 11. Januar bis am 31. März 2024 sind die beiden grossen Ausstellungen Techno Worlds und The Pulse of Techno zusammen mit einem umfassenden Begleitprogramm in der Fotibar stets zu Besuch. Sie spüren den unterschiedlichsten Format und den Facettenrichtum der Technokultur nach. Im Rahmen des Begleitprogramms findet auch die fünfteilige Oral History-Reihe Zurich Calling statt. Das sind Gesprächsrunden mit wichtigen Protagonistinnen aus der lokalen Technogeschichte in Zürich, die versuchen, das Gefühl für den Zeitgeist von einer Epoche zu vermitteln. Angefangen bei den frühen 80er Jahren bis in die Gegenwart. Auf Radio LoRa 97,5 übertragen wir die fünf Teile für euch. Ihr hört einen davon im Anschluss.
Wie kam es, dass ein schüchterner Basler in den 1980er Jahren zu einer Art Gottvater von Zürichs renommierter DJ-Szene wurde? Wie war das genau mit den Auseinandersetzungen zwischen den adrett gestylten, mehrheitlich Ciao-Töffli fahrenden Teenies, die damals in der Disco Pasadena hinter dem Habe verkehrten, und den Klassenkämpferinnen der politisch linken Jugendbewegung, die zur gleichen Zeit in wenig hundert Meter entfernten AJZ hausen? Ist es wahr, dass im Roxy-Club an der Beatengasse im Kreis 1, dem 1983 eröffneten Inn-Club von Disco-Pionier Jean-Pierre Grätzer, tatsächlich mehr im weißen Pulverschnee herumgekurft als getanzt wurde? War der Betreiber einer Wanderdisco tatsächlich der erste Zürcher, der sich Technics MK2 Plattenspieler anschaffte? Und das Wichtigste überhaupt, war Techno in dieser sich kulturell umwälzenden Zeit der 1980er Jahre irgendwie zu erahnen, gar irgendwo schon bereits zu spüren? Solche und ähnliche Fragen wollen wir heute Abend bei der Eröffnung von der Oral History Reihe Zürich Calling thematisieren, und zwar mit einer illustren Gästin und drei nicht minder illustren Gästen. Ich werde euch die nachher schnell vorstellen. Zuerst aber herzliches Dankeschön für die für das zahlreiche Erscheinen. Wir sind ein bisschen baff. Wir haben gedacht, bei diesem Wetter kommen vielleicht 10, 15 Leute. Es sind ein paar mehr. Merci vielmals. Wichtig ist noch, genau, gebt euch einen Applaus. Es gibt noch ein paar Sachen zu sagen, weil es auch das erste Mal ist. Was wir da nicht machen wollen, ist so eine Hochschulveranstaltung. Also, man wird nicht lernen, alles, wie das damals war, im Detail. Es geht mehr um ein Lebensgefühl, das wir wollen, vermitteln. Auch durch Anekdoten. Ja, und das Gespräch soll ungefähr 50, 60 Minuten gehen. Und nachher könnt ihr die Fragen stellen, die wir vergessen haben zu stellen. Also die dann wirklich guten Fragen. Auch noch wichtig, die Gesprächsleitung heute Abend macht Arnold Meyer. Und ich bin mehr in der Position vom Ergänzer, Nachhaker. Ich tue auch, wenn jemand vergisst, dass man mal aufhören sollte, reden zwischendurch, bin ich dafür verantwortlich, dass ich dann Stopp sage. Also meine Rolle ist eher die unangenehm. Aber das ist jetzt einfach heute so. Auch noch wichtig. Nein, das habe ich schon gesagt. Das ist, glaube ich, alles Wichtige ist gesagt. Also zu unserer Runde. Der Herr dort hinten, das ist der Roger Giger. Der Nöldi Meier hat kurz recherchiert und hat die Anleitungen oder die Intros eigentlich geschrieben. Ich tue die jetzt so wiedergeben, wie er das recherchiert hat. Roger Giger ist Resident DJ im Flamingo. Er hat der Übergang von der Disco-Zeit oder wie das damals geheißen, New Yorker Underground Club Music zum House vollzogen. Er war das Vorbild von vielen späteren bekannten Zürcher DJs wie Oli Stumm, Dani König. Roger, hat es eine wichtige Ergänzung, die du noch anfügen willst? Oder eine Berichtigung?
Nein, das stimmt soweit alles, danke.
Sehr gut. Susi Heurich, eins von der ersten It-Girl von der Stadt Zürich. Ich weiss, das darf man nicht sagen, Entschuldigung. Also ich ziehe es zurück, habe ich nie gesagt. Susi hat in den frühen 80er Jahren das Roxy ziemlich hautnah miterlebt und sie ist in den letzten Jahren auch bei den Roxy Revival Partys im Supermarkt an der Tür gewesen. Ist das richtig?
Ja.
Gut gemacht, Nöldi.
Ja, ich bin die Einzige, die die ganzen Veteranen kennt. Der weiss noch Club, also darum bin Sehr ich an dieser Tür.
Was auch noch zu sagen ist, die zwei sitzen nebeneinander, weil die sich sehr lange kennen. Die haben vorher gesagt 50 Jahre, oder?
Ja.
Gut, sehr gut. Beat Schaub, zu meiner Linken, genau. Alias DJ Vitamin S, alias DJ Papi Electric. Der Beat hat die bereits erwähnte Teeny Popper Disco Pasadena beim Carparkplatz aufgebaut und als DJ und Veranstalter mitbetreut. Der Beat hat auch mitgeholfen, der Raffi Huber, ich weiß nicht, der eine oder andere darf den Namen noch etwas sagen. Der Raffi Huber war so ein Chefbeamter, der gerne Kunst verkauft hat gegen Bewilligungen. Und der Beat hat die grosse Tat vollbracht, der Raffi Huber also sein Spiel ein bisschen ans Licht zu bringen. Unter anderem. Dann der letzte in unserer Runde ist der Martin Wieser. Martin Wieser hat in den 70er Jahren die Wanderdisco, die führende Zürcher Wanderdisco Wildcat gegründet. Und er hat 1977 auch im Rahmen von der Disco Wildcat die Ramones und Talking Heads ins Volkshaus gebracht. Damals sind die zwei New Yorker Underground Bands noch nicht wirklich bekannt gewesen. Vielleicht haben auch darum an dem Abend im Volkshaus nur etwa 150 Leute die Aufwartung gemacht. Das hat Martin finanziell und emotional umgehauen. Dafür hat er an dem Abend, ohne das zu realisieren, eigentlich die Band Yellow lanciert. Er hat nämlich total frustriert, wo dann all die Leute gegangen sind, ist der Dieter Meier zu ihm an und hat gesagt, ob er noch drei Songs performen ab Kassettli. Und Martin hat gefunden, ja, ist doch mir egal. Und der Dieter Meier hat dort seinen ersten grossen Auftritt gehabt und zwei Jahre später hat es dann Yellow gegeben. Also er hat da sehr viel zu Yellow beitragen. Was ich doch noch will sagen, das ist der erste Abend, also wir müssen uns noch ein bisschen eingerufen, auch der Nöldi und ich, weil wir haben das noch nie so gemacht zusammen, oder?
Nein.
Gut. Und darum sind nachsichtig, wenn mal etwas ja, nicht so läuft, wie es soll. Und jetzt bin ich nur noch ruhig und der Nachhaker. Nochmal vielen Dank fürs Kommen.
Wir fangen gerade mal bei den 70er Jahren an. So Ende 70er war ja recht eine bleierne Zeit hier in Zürich. Es war alles so grau, das war so Betonstadt. Man sieht das in dem Christian Schoch-Film, der Reisner Krieger, oder die ganze graue Atmosphäre. Ihr seid ja eigentlich Zeitzeugen von dieser Zeit. Also, es ist ja wirklich. Wie haben ihr die Stadt erlebt damals in den 70er?
Soll ich?
Ja.
ganz ehrlich gesagt, wir zwei sind jetzt schon ziemlich unterwegs gewesen. Also wir haben alle schon ziemlich Party gemacht. Es hat auch schon ein, zwei sehr gute Clubs gegeben. Die sind zwar schon um 12 Uhr zugegangen, aber wir haben dafür 7 Tage können gehen. Also das war Pantera, das war Zodiac, das war Flamingo. Und wir kennen das aus dem Java, für die, die irgendwie unseren Jahrgang haben. Also ich kann nur eins sagen, es ist dazu mal schon ziemlich ein guter Sound ist gelaufen. Wir sagen jetzt gerade nicht, es ist nur noch wieder nur ich.
Also mir ist eigentlich gleich gegangen. Ich bin 75 Jahre schon in der Diskothek gerutscht und habe eigentlich nachher nur immer Party gehabt. habe das irgendwie noch müssen mit der Schulausbildung auch noch unter ein Dings bringen. Ich habe mich im Highlife aufgelegt, das war ein Privatclub, gerade an der Lessingstrasse. Und das Freudenberg, heute Kantonsschule Eng, war gerade um die Ecke, also am Freitagabend am Morgen um 5 Uhr zum Club auf und um 8 Uhr